Herzlich willkommen bei Paula lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Nathalie und es geht um eine Beziehung, in der der Mann eine einzige Red Flag ist. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Nathalie.
Hallo.
Wir reden heute über ein ganz universelles Thema, das individuell gerade erlebt wird: Liebeskummer.
Ja, also ich komme aus einer 6,5-jährigen Beziehung, die in meinen Augen super toxisch war, also die Dynamik zwischen uns. Und es war von Anfang an schon sehr schwierig und ich wusste eigentlich auch von Anfang an, dass ich da raus sollte, schon im ersten halben Jahr. Aber ich konnte nicht raus und dann sind wir tatsächlich 6,5 Jahre zusammengeblieben. Ich habe einen Antrag bekommen, wir haben sogar eine Hochzeit geplant. Wir haben zusammen gelebt, 3 Jahre oder 2,5, nee doch 3 Jahre. Und ja, am Ende hat er mich wieder verlassen, sag ich mal. Und ja, das ist jetzt 3 Monate her.
Also noch eine ganz frische Wunde.
Genau, ja. Und ich habe ganz arg Liebeskummer.
Was war aus deiner Sicht das Ungesunde bei euch? Also wie lief die Dynamik ab?
Das Ungesunde daran war, dass er mich immer auf Abstand gehalten hat. Also er war immer derjenige, der mit mir Schluss gemacht hat.
Wie oft hat er Schluss gemacht?
Das kann ich gar nicht an einer Hand abzählen. Also es hat angefangen, ich glaube, wir waren ein halbes Jahr zusammen, nicht mal 4 Monate, 5 Monate. Dann hat er das erste Mal mit mir Schluss gemacht, weil ich ihm nicht gut tun würde. Kam dann aber am nächsten Tag wieder an, hat mir Liebessongs geschickt, die dann halt ausdrücken sollten, ich bin halt die eine und es ist ganz falsch, dass er mich verlassen hat. Und dann, ja, ich war ja frisch in meinem Liebeskummer dann immer und war dann immer so, juhu, er ist zurückgekommen und habe mich dann auch immer voll reingestürzt. Und dann ein paar Wochen später kam immer wieder dasselbe. Also ich kann in dieser Phase, in diesem ersten halben Jahr nicht abzählen, wie oft das war. Ich glaube 7 Mal. Ich weiß es nicht. Und vielleicht sollte man dazu noch erwähnen, dass er, als er 16 war, also jugendlich, hatte er Drogenprobleme. Also er hat wohl Drogen genommen, weil er mit seinen eigenen Gefühlen nicht klarkam, weil es bei ihm zu Hause auch nicht so gut lief. Und hat mir dann die Schuld dafür gegeben, dass er rückfällig geworden ist.
Süß.
Genau, weil er mit den Gefühlen für mich nicht klarkommt. Und ja, das musste er quasi erstmal lernen, aber dann hat er halt immer wieder Schluss gemacht, weil ich ja der Auslöser bin, dass er wieder Drogen nimmt.
Mhm. Okay, also ein Mensch, der zutiefst unglücklich mit sich selber ist und nicht klarkommt.
Ja, ich hab's immer, also ich hab's nie so gesehen. Für mich war er immer, also ich bin halt eher so zurückhaltend und schüchtern und er ist halt so laut und extrovertiert und total selbstbewusst. Also zumindest auf den ersten Blick.
Ja.
Ja, total. Und davon war ich auch super fasziniert. Da habe ich halt immer total zu ihm aufgeschaut, glaube ich. Und deshalb dachte ich auch immer, okay, er hat recht, weil er war halt der von sich selbst so überzeugt war und ich halt nicht. Und ja, ich habe ihm das halt immer geglaubt und ich bin jetzt tatsächlich an so einem Punkt, wo ich mir selber nicht mehr vertrauen kann. Also im Sinne von, weil ich von Anfang an so klein gehalten wurde, ist es für mich halt total schwierig, jetzt nicht, also sein Päckchen bei ihm zu lassen, sondern ich denke mir immer noch, okay, ich war die ganze Beziehung über das größte Problem. Ich war der Auslöser für dieses ganze toxische Verhalten. Und wenn ich rational daran gehe, dann weiß ich, dass das kaum mit mir zu tun hat, weil ich eigentlich tief in mir weiß, dass ich ein guter Mensch bin und niemanden willentlich irgendwie Böses tue. Oder er hat halt zum Beispiel immer zu mir gesagt, ich würde ihn manipulieren, wenn ich weine. Also wenn ich geweint habe wegen seinem Verhalten, wurde mir gesagt, ich manipuliere ihn halt damit.
Du weißt, wie man das neudeutsch nennt, ne? Was er macht.
Ist das schon Gaslighting?
Ja. Ja. Das bedeutet, also was er dir sagt, ist deine Gefühle, du hast ja geweint, weil du unglücklich mit der Situation warst. die sind nicht echt. Also die sind, das sind nicht Gefühle, sondern reine Manipulationswerkzeuge.
Ja.
Das ist Gaslighting. Also lupenreines.
Ja, da, ja. Ich meine, so mein Verstand weiß das, aber es fühlt sich halt nicht so an, weil ich denke mir so, ja, ich kann ihn auch nicht so als böse betrachten irgendwie. Und
aber du musst ihn gar nicht als böse betrachten. Du musst aber schon realistisch sehen, dass das ein Mensch ist, der unglaublich viele Probleme mit sich selber hat. Und für den es leichter ist, sie entweder nicht zu fühlen, indem er sich betäubt, oder aber die Verantwortung dafür auf andere zu schieben. Dann muss man nämlich nicht so tief in das eigene Dunkel absteigen, weißt du?
Ja.
So, und Drogen, wie jede Sucht, haben die Funktion, bestimmte Gefühle nicht fühlen zu müssen. So. Und wenn man immer sagt, ah, ich bin gar nicht in der Verantwortung für die Gestaltung oder den Verlauf meines Lebens, ist es ja auch im Grunde fast dasselbe, bloß halt ohne Sucht halt. Also obwohl, auch das kann natürlich eine Sucht sein, ne? Dieses Beziehungsverhalten. Aber es ist, spielt auf das gleiche, wie sagt man, ist das gleiche Spiel im Grunde.
Ja, das Ding ist halt, dass ich habe so Schwierigkeiten damit, weil er auch mir von Anfang an gesagt hat, ich hätte Borderline.
Woran macht er das fest?
Ich leide halt immer mal wieder an so depressiven Verstimmungen, würde ich es nennen. So,
ja,
vor allen Dingen
das
halt,
ist das Leben, glaube ich, ja.
Ja, ich habe das, also meine Familie hat das auch immer nur so als, okay, Nathalie kriegt halt ihre Tage, so. Ne?
Okay,
also
das
PMS.
Ist auch nicht sehr schön.
Nee, aber
beschreib diese depressiven Verstimmungen. Was passiert dann?
Ja, also dann wird das Leben so grau für ein paar Tage. Also ich habe das tatsächlich wirklich total krass vor meiner Periode einfach. Also PMS habe ich sehr stark. Und ich
Safran.
Dann echt?
Ja.
Okay, gut. Das merke ich mir.
Ich habe in meinem Shop ein Produkt, ich schalte das bald frei. Das ist sensationell.
Oh,
Safralind heißt das.
Sehr gut.
Sorry für die Werbung, aber es ist wirklich gut. Also weil das schwächt einfach diese Spitzen so ab.
Oh, okay. Ja,
aber also entschuldige, dass ich dir dazwischen quatsche, aber das ist, ja, 90% aller Frauen erleben genau das, was du beschreibst. Und das ist eine absolute Unverschämtheit von ihm und regt mich wahnsinnig auf, daraus eine Persönlichkeitsstörung zu machen.
Ja, ich,
also
für mich war das auch sehr schwierig. Also ja, ich habe dann halt wirklich super schlechte Laune, aber ich habe das selber auch nie als Problem gesehen, sondern eher so, ja, gut, ich habe jetzt kurz einen Down für 2-3 Tage und dann geht schon wieder. Und ja, der hat das halt so immer genommen als Grund. Also am Anfang war das zum Beispiel immer sein Grund, warum er dann halt Drogen genommen hat, weil er meint, er kommt nicht damit klar, dass er sieht, wie schlecht es mir geht und ich mir nicht helfen lasse.
Ich beiße mir auf die Finger.
Ja,
fahr fort.
Dass ich mir halt nicht helfen lasse und deswegen muss er halt Schluss machen. Weil er mit den Gefühlen nicht klarkommt, weil er macht sich ja Sorgen.
Wow, okay.
Genau.
Ja, der kann froh sein, dass du nicht meine Tochter bist.
Ja, ja.
Gleichzeitig habe ich Mitgefühl für ihn. Er scheint sehr therapiebedürftig zu sein. Also er braucht auf jeden Fall dort Unterstützung. Aber es geht ja jetzt erstmal darum, wie es bei dir ankam. Das ist eine absolute Katastrophe natürlich für jemanden, der eh unsicher ist und dem Leben gegenüber einfach nicht so genau weiß, was ist richtig, was ist falsch.
Ja.
Stell dir mal vor, von außen betrachtet, jemand sagt deiner liebsten Freundin, dass sie eine psychische Störung hat, weil sie PMS hat. Und darum müsste ihr Partner Drogen nehmen oder fremdgehen oder so. Du würdest ja fragen, ob der Lack gesoffen hat wahrscheinlich, oder?
Ja, eigentlich schon.
Ja.
Ja, das, ja.
Also es ist von außen betrachtet wirklich zum herzlich Lachen, was er da so an Argumenten bringt. Natürlich ist es, wenn man drinsteckt, eine Katastrophe emotional.
Ja, also ich habe dann auch wirklich angefangen, mich in Frage zu stellen und habe ihm halt geglaubt, weil er ist schon, wie du schon gesagt hast, der ist schon immer in Therapie. Also der war schon als kleines Kind in Therapie. und ging halt dann auch während des Entzugs in Therapie. Und er war auch während der Beziehung immer wieder in Therapie. Deswegen war er auch immer der Meinung, er ist halt derjenige, der was tut, der was macht für uns. Und ich halt nicht, weil ich nicht in Therapie war. Also ich war zwischenzeitlich auch in Therapie, habe halt angefangen und irgendwie gemerkt, okay, irgendwie habe ich kein Problem gerade.
Und außer ihn.
Ja, und habe dann halt aufgehört, weil ich dachte, ich brauche das nicht mehr, weil ich wirklich irgendwann mit der Therapeutin da saß und es war so, ja, worüber möchten wir denn jetzt sprechen? Weil ich hatte gar nichts mehr so auf dem Herzen, außer halt wirklich, ich habe meistens über ihn gesprochen, weil ich finde es auch so erschreckend, dass du jetzt schon sagst, dass das so schrecklich war, weil da war noch viel mehr.
Das glaube ich, ohne also, Frage.
Da war von Bedrohen, dass er mich aus der Wohnung also dass ich aus der Wohnung verschwinden soll, weil er sonst alles kurz und klein schlägt, war mit dabei. Ich wurde auch geschubst von ihm. Er hat mir die Hände einmal um den Hals gelegt und ich habe mich im Bad eingesperrt, weil ich so Angst vor ihm hatte. Und da haben wir halt schon zusammen gelebt sogar. Und ich war so unsicher in dieser Beziehung und hatte natürlich überhaupt kein Vertrauen mehr zu ihm. Und er hat mir halt daraus immer so einen Strick gebastelt. Also du musst doch jetzt langsam drüber hinwegkommen. Ich habe dich ja seitdem zum Beispiel nicht mehr angepackt. Und ja, und er arbeitet ja ganz doll daran, dass er mit sich selbst klarkommt und ich halt nicht. Und ja, irgendwie war ich immer so die Böse, also die mit Borderline halt, die sich nicht helfen lässt und die ihn in den Wahnsinn treibt. Und ich war halt, wie gesagt, schon nach diesem ersten paar Mal Schluss machen, habe ich schon, mein Bauchgefühl hat mir schon gesagt, boah, bitte geh da raus, aber ich konnte das nicht. Ich weiß, dass meine Eltern, also meine Familie war total wütend auf ihn in der Anfangsphase, weil er so oft mit mir Schluss gemacht hat. Irgendwann habe ich sogar aufgehört, denen zu erzählen, dass wir Schluss hatten, weil ich wusste, dann sinkt es nur noch weiter.
Ja.
Dann irgendwann hat er sich zusammengerissen, hat dann tatsächlich nicht mehr mit mir Schluss gemacht. Dann haben auch meine Family ihn wieder angefangen zu akzeptieren.
Dir zuliebe.
Mir zuliebe, ja. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, wie mein Papa zu ihm sagte, ich mag dich, du bist genauso ein Arschloch, wie ich war. Das hat sich so richtig in meinen Kopf eingefressen. Und es ist tatsächlich auch so, dass meine Mama in den letzten Jahren mich immer wieder darum gebeten hat, dass ich ihn verlasse, damit ich nicht denselben Fehler mache wie sie. Mhm. Weil sie halt auch ganz viele Parallelen sieht, zu wie das mit meinem Papa war und ihr. Aber ich konnte nicht. Also ich bin trotzdem da geblieben. Ich habe halt auch super viel nicht erzählt. Also wie er mit mir umgegangen ist, was er für Sachen gesagt hat, weil er war auch in Streits immer unfassbar respektlos, hat verpiss dich und sowas zu mir gesagt. Oder dass er mit anderen Weibern schlafen möchte und so. Also wir waren schon monogam. Und auch halt, er ist halt von der Persönlichkeit her eigentlich auch kein guter Mensch, weil er ist sehr extrem in seinem Denken. Er ist auch allein seine Art, wie er halt über Frauen spricht. Es sind halt alles Weiber. Alles wird sexualisiert. Ich weiß noch, dass ich ihm einmal gesagt habe, als wir halt in so einer Phase waren, wo wir getrennt waren und ich meinen Eltern halt nicht sagen wollte, dass ich wieder mit ihm bin, hat er mich gefragt, wo denken denn deine Eltern, wo du bist? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, bei meiner Freundin, ich nenne sie jetzt Nina. Und dann hat er halt immer so Kommentare abgelassen wie, ja, ich habe ja aber nicht so große Titten wie Nina. Und sowas kam immer wieder. Also das hat sich jetzt so in meinen Kopf geprägt, dieser eine Satz, weil ich fand das irgendwie ganz schrecklich. Das hat mir irgendwie so die Augen geöffnet und es gab halt immer wieder solche Sätze. Und ja, er ist halt auch wirklich, ja, rechtsextrem schon auch. Und
ja, wie so ein schwächlicher Mann halt ist, ne? Sucht sich dann Stärke in der Gruppe. Hauptsache, die anderen sind schuld.
Ja, irgendwie schon.
Und ich habe leider keinen Champagner, den wir jetzt aufmachen können, um zu feiern, dass du nicht mehr mit diesem Typen zusammen bist. Ich könnte schnell runterspringen in den Supermarkt.
Ja.
So, wir machen eine ganz, ganz kleine Pause für
unseren Partner heute. Wenn du mir schon eine Weile folgst, dann kennst du natürlich Femtasy. Femtasy ist eine Plattform mit über 1700 erotischen Audios und die wurde von Frauen für Frauen entwickelt, einfach weil erotische Inhalte sich ohnehin viel zu lange nur auf Männer fokussiert haben. Und darum ist Femtasy genau etwas für dich. Warum ich das weiß? Weil es auch was für mich ist. Also ich habe Femtasy entdeckt, als es ganz, ganz neu auf den Markt kam und ich dachte mir, warum sollten mir erotische Hörgeschichten einen ganz neuen Blick auf meine eigene Sexualität geben? Dann habe ich die erste Geschichte gehört und gemerkt, wow, okay, das geht nicht nur direkt in den Kopf. Aber natürlich ist bei uns Frauen das Kopfkino ein ganz, ganz großes Gebiet. Wenn das stimuliert wird, dann steht alles andere auch in Flammen. Also Femtasy hat für dich über 1700 Audios und dort werden dir Geschichten vorgelesen, die einfach dich zum Main Character der Geschichte machen. Es gibt aber auch Sounds, da kannst du anderen Menschen zuhören, also echte Sounds von echten Paaren, ganz hautnah. Dann gibt es Soul, da kannst du dich fallen lassen mit geführten Masturbationen und Meditationen. So oder so, es ist der ultimative Akt der Selbstliebe. Und wenn du es mal ausprobieren möchtest, dann habe ich jetzt ein ganz tolles Angebot für dich. Für diese über 1700 Femtasy-Audios hast du nämlich einen Monat kostenfreie Testphase. Und das geht, indem du einfach den Code PaulaParty eingibst. Und keine Sorge, du bekommst 2 Tage vor Ablauf der Testphase eine Erinnerung und bei Kündigung innerhalb dieser Zeit fallen überhaupt keine Kosten an. Wenn du dich aber entscheidest, ein Jahresabo abzuschließen, weil du weißt, dass Sex nicht nur jung und schön macht, sondern eben auch glücklich, dann bekommst du mit dem Code 25 Euro off aufs ganze Jahresabo. Und ich kann das sehr empfehlen, einfach weil es eine unglaublich schöne Erfahrung ist und weil Masturbation in jeder Phase des Lebens einfach eine Bereicherung ist und weil es einfach Spaß macht. Und ich glaube fest daran, dass man einfach, wenn man viel masturbiert, auch jünger aussieht und glücklicher. Und die Mundwinkel gehen nach oben. Also probier es einfach mal aus. Mit PaulaParty kannst du Femtasy einen Monat kostenfrei testen. Und wenn du dann weitermachen möchtest, bekommst du 25 Euro off auf das gesamte Jahresabo. Und alle Infos dazu gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Ganz viel Spaß. Das war's auch schon mit der kurzen Pause. Jetzt gehen wir zurück in den Podcast.
Ja, es ist halt so. Ich meine, alle um mich herum feiern, alle meine Freunde, meine Familie, alle, denen ich das jetzt so offenbart habe quasi, die jubeln alle und ich fühle mich halt, ich sitze hier und sterbe innerlich.
Ja, wir lösen das gleich auf. Keine Panik. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Trennung.
Danke.
Ja, bravo.
Ja.
Hätte ich das gewusst, dass es so ein Früchtchen ist, hätte ich dir einen kleinen Orden gebastelt vorher zum Anstecken. Erstmal, nur weil jemand zu einem Therapeuten oder zu einer Therapeutin geht, heißt es noch gar nicht, dass er die Arbeit macht. Ne? Mhm. Man kann da Stunden absitzen, über Dutzende von Jahren und es passiert gar nichts. Ja. Therapie bedeutet, dass man die Werkzeuge an die Hand kriegt, selbstständig im Alltag daran zu arbeiten.
Ja.
So, und allein die Tatsache, also alles, was du erzählt hast, da gab es ja nichts, was ihn in irgendeiner Weise begehrenswert gemacht hätte als Mensch. Nichts.
Nee, eigentlich nicht.
Nee. So, aber du hast schon gesagt, warum du bei ihm gelandet bist.
Weil ich unsicher bin.
Nein.
Oder?
Das wäre jetzt zu einfach gesagt, aber es ist häufig so, dass wenn man... Ich möchte ganz kurz wissen, sind deine Eltern noch zusammen oder nicht?
Ja, die sind noch zusammen.
Warum?
Ja, meine Mama erklärt das halt immer so. Meine Eltern kommen ja aus Polen, die sind da aufgewachsen und mit 20 oder 18 so nach Deutschland gekommen zum Arbeiten. Und mein Papa ist halt als erstes gegangen und die haben sich schon als Teenies kennengelernt. Also meine Mutter hatte immer nur ihn. Die hatten auch halt, als sie jung waren und in Polen noch gelebt haben, super oft Schluss und on-off.
Hm.
Und er war da halt scheiße, darf ich das sagen?
An wen erinnert uns das denn?
Ja.
Hm.
Ja, deswegen sagt sie, meine Mutter ja auch, mach nicht denselben Fehler wie ich eigentlich. Ne?
Ja. Also ganz oft ist es so, dass wir als Kinder bekommen ja bestimmte Beziehungsverhalten vorgelebt. Ne? Mhm. Das ist für uns die Realität und auch die Normalität. Also ja, wenn wir sehen, dass jemand respektvoll miteinander umgeht, neigen wir dazu, nur solche Partner zu akzeptieren.
Mhm.
meistens, wenn es gut läuft, ne, und keine Traumata passiert sind und so weiter. Wenn wir aber zutiefst ungesunde Beziehungsmuster vorgelebt bekommen und wir glauben als Kind, obwohl du es intellektuell weißt, dass es nicht so ist, wir glauben aber als Kind, das ist Liebe.
Ja.
Ne? Mhm. Da, wenn der Papa die Mama ignoriert über mehrere Tage dann, und dann sie wieder die große Versöhnung feiert, das muss Liebe sein. So. Und was du im Grunde tust, ist, in einer Beziehung mit deinem Vater zu sein. Ne? Du lebst das Gleiche nach, weil es das ist, was du verinnerlicht hast. Und wenn du dann noch natürlich in so einer zutiefst ungesunden Umgebung aufwächst, hast du ja überhaupt keine Chance, dass sich dein Selbstwertgefühl gesund entwickelt.
Mhm.
Und darum ist der einzige Quell für dich, ja, dir so Pseudo-Zuneigung abzuholen, in einer Beziehung, die dir die ganze Zeit sagt, und zwar von vorne bis hinten, wie wenig du wert bist.
Ja.
Und das frisst sich natürlich ein. Und was du jetzt erlebst oder immer erlebst, du erinnerst dich wahrscheinlich an so ein rauschhaftes Gefühl, wenn ihr dann wieder zusammenkamt, ne? Diese Euphorie.
Ja, so, also ich hatte auf einmal so Frieden in, genau, mir. So.
Ja. Und was du jetzt hast, ist halt Cold Turkey. Und dein Gehirn, also wenn wir länger mit den gleichen Menschen zusammen sind, dann entwickeln sich neuronale Verknüpfungen, ja, wie so Trampelpfade im Gehirn. Und wenn diese Verknüpfungen, weil sie nicht mehr gespeist werden, sich auflösen, dann ist das für das Gehirn schlimmer als Kokainentzug.
Mhm.
Also du hast eine wirkliche Entzugserscheinung. Und das ist ganz abgekoppelt von dem Menschen, der diese Entzugserscheinung verursacht, sondern es fühlt sich einfach absolut beschissen an. Du, ja, bist in einem Dopamin-Minus die ganze Zeit und darum fühlst du dich so kacke, ne? Und denkst, die einzige Lösung ist der nächste Schuss im Grunde. So wie er, bloß er löst seine Probleme ein bisschen anders. Ne? Der holt sich das durch so einen faschistischen Rausch, durch Drogenrausch, durch Erniedrigung und so weiter.
Mhm.
Und du machst es durch Selbstzerstörung.
Ja.
So. Wie kriegen wir dich da jetzt raus? Und zwar so, dass du nicht wieder reinfällst, wenn der sich in ein paar Monaten wieder meldet und sagt, sorry, war alles ein Irrtum, du bist es doch. Hast du die Nummer gelöscht?
Ja, das ist jetzt nämlich auch so ein Ding. Also er hat ja mit mir Schluss gemacht, hat mich von einem Tag auf den nächsten aus der Wohnung rausgeschmissen. Meine Schwester hat mich dann auch abgeholt. Ich habe ihr auch heulend gesagt, es ist gut, dass er jetzt Schluss gemacht hat schon wieder. Bitte lass mich nicht zu ihm zurück. Also ganz verzweifelt habe ich ihr das so gesagt, weil ich gewusst habe, ich werde zu ihm zurück wollen. Einen Tag später kam er wieder an und hat mir geschrieben. Ich habe mich wieder angefangen, darauf einzulassen. Das war Anfang Dezember. Dann haben wir uns wieder angefangen zu treffen und dann hieß es halt, okay, ich mache Therapie und dann finden wir wieder zusammen, wenn ich mein Borderline in den Griff gekriegt habe. Und dann bin ich zu meinen Eltern gezogen, habe auch Platz bei der Tagesklinik jetzt. Und
ich kann dir so sagen, dass du kein Borderline hast. 1000%ig.
Nicht?
Nein.
Ja.
Weil Borderline-Persönlichkeiten haben die haben so ein Flattern um sich rum.
Mhm.
Das merkt man sofort.
Okay, ja.
Was du hast, ist gigantische Unsicherheit und kein einziges Stückchen Selbstwertgefühl.
Ja, durch ihn stelle ich mich halt so eine Frage und. Weil er arbeitet halt auch in so einem betreuten Wohnheim für Ex-Suchterkrankte. Ja, also die haben da so dieses betreute Wohnen und er ist halt so ein Pfleger.
Aber das ist ja den Bock zum Gärtner machen.
Ja, schon. Also er hat immer gesagt, die Leute lieben ihn halt da, weil er kann die ja super gut verstehen.
Mhm, ja.
Und das ist halt angeknüpft an so eine Psychiatrie auch. Mit Borderline-Station.
Und die erinnern ihn alle an dich. Ja, natürlich. Ja,
ganz schlimm.
Ja. Gaslighting und so weiter.
Ja.
Das ist wirklich aus dem Textbuch der Manipulation.
Ja, ja. Nur das Ding ist, dass ein Symptom von Borderline ist ja auch selbstverletzendes Verhalten. Und ich habe tatsächlich während der Beziehung angefangen, mich selbst zu verletzen.
Ja, natürlich, weil es auch nicht auszuhalten war.
Ja, aber ich das wird mir ja jetzt vorgeworfen als eindeutiges Zeichen, dass ich halt Borderline habe.
Also nicht, ja natürlich, weiß nicht, aushalten mal, sondern ich finde das nachvollziehbar, ja. Vor allen Dingen versuchst du ja auch, dich passend zu machen die ganze Zeit. Wenn jemand dir sagt, du hast Borderline, dann musst du natürlich auch so tun, als ob. Ist doch ganz klar, ja?
Ja, schon.
Also, das ist absoluter Horror. So, in welchem Stadium seid ihr jetzt?
Wir haben dann halt angefangen, wieder uns näher zu kommen und hatten halt auch Silvester dann zusammen verbracht. Und dann kam nämlich der für mich große Knall. Ich war nie ein eifersüchtiger Mensch. Egal wie unsicher ich war, ich hatte nie Eifersucht in mir. Und im letzten halben Jahr unserer Beziehung habe ich angefangen, mir doch Gedanken zu machen, weil er sich halt angefangen hat, komisch zu verhalten mit seinem Handy. Und ich kannte alle seine Freunde nicht und er war einfach spontan über Nacht immer weg, ohne mir was zu sagen und sowas. Und dann habe ich halt angefangen, so misstrauisch zu werden. Er hat mir aber halt immer gesagt, ich habe ihn natürlich darauf angesprochen, weil ich wollte das aus dem Weg räumen, weil ich auch nicht verstanden habe, warum bin ich jetzt eifersüchtig. Hat er mir immer gesagt, da ist ja nichts, ich muss ihm doch vertrauen, er hat keinen Bock auf eine Beziehung, wo man sich nicht vertraut. Dann habe ich das halt wieder auf meine Kappe genommen, dass ich dachte mir die ganze Zeit, was ist mit meinem Selbstwert in dieser Richtung passiert, dass ich jetzt auf einmal eifersüchtig bin? Was für ein Knacks ist in mir? Also wieder ich. Anstatt ihn zu hinterfragen, dass das, was er macht, wirklich Misstrauen hervorhebt. So. Genau. Und dann waren wir halt an Silvester zusammen. Und dann hat er mir gesagt, ich bin jetzt krank und muss viel arbeiten. Wir können uns jetzt erstmal eine Woche nicht sehen. Und das fand ich super verdächtig.
Oh,
ja. Ja. Mein Bauchgefühl hat halt das eine halbe Jahr schon geschrien, dass irgendwas nicht stimmt. Und da hat es halt ganz schlimm geschrien, dass irgendwas nicht stimmt. Und ich habe ihm gesagt, ich möchte jetzt gerne persönlich mit dir reden. Dann hat er gesagt, nee, das geht nicht. Obwohl ich wusste, er kann jetzt nicht bei der Arbeit sein, er muss zu Hause sein. Und dann wollte ich halt einmal in dieser Beziehung meinen Standpunkt, also mein Bedürfnis erfüllt bekommen. Und habe gesagt, doch, du redest jetzt mit mir persönlich, weil ich möchte nicht über WhatsApp schreiben, weil da versteht man sich eh immer falsch. Und ich war mir hundertprozentig sicher, dass sie jetzt mit mir sprechen wird. Und bin dann schon hingefahren zu ihm und habe dann halt gesehen, dass wir haben halt zwei Katzen zusammen. Die habe ich ihm erstmal da gelassen, als wir uns getrennt haben, weil er hat halt bei der Trennung so gesagt, ja, wenn du jetzt gehst, habe ich ja gar nichts mehr. Du kannst mir ja nicht noch die Katzen wegnehmen. Und ich dachte mir natürlich, okay, der arme Kerl, ich lasse die Katzen da. Obwohl es mir selber das Herz zerrissen hat. Und habe dann halt gesehen, okay, sein Vater ist bei ihm zu Hause. Also ich habe das Auto von seinem Vater gesehen. Und seins war nicht da, obwohl ich eigentlich wusste, er hat jetzt schon Feierabend, er müsste jetzt zu Hause sein, wenn er ja krank ist. Und sein Vater ist eigentlich nur da, wenn er halt auf die Katzen aufgepasst hat. Und dann habe ich ihm geschrieben, okay, du bist gar nicht zu Hause. Du bist verreist, weil es sprach alles dafür, dass er verreist ist. Dann hat er angefangen, mich zu ignorieren, hat meine Nachrichten gar nicht mehr beantwortet, ist nicht drangegangen, wenn ich ihn angerufen habe. Ich habe immer noch versucht, diese Wut, die ich in mir hatte, nicht auszulassen, weil ich habe während der Beziehung ganz stark gelernt, so Ich-Botschaften zu formulieren und immer alles als Nicht-Vorwurf zu nennen und habe das ganz offen gesagt. Ich weiß, es ist wahrscheinlich wieder mein Gedankenkreisel. Bitte rede mit mir, dann können wir das doch klären. Es muss ja nicht eskalieren. Dann hat er mir noch so geschrieben, nee, ich kann schlechte Nachrichten jetzt nicht ertragen. Willst du was mit anderen haben? Willst du jetzt doch Kontakt abbrechen mit mir? Und dann habe ich halt am nächsten Tag mit einer Freundin gesprochen. Und wir sind nochmal bei ihm bei der Arbeit vorbeigefahren, weil ich wusste, jetzt müsste er arbeiten. Und er war halt auch nicht da. Und da war mir klar, okay, er ist verreist.
Mit einer anderen.
Mit einer anderen, weil offensichtlich, weil sonst hätte er gesagt, er ist verreist. Und dann habe ich ihm geschrieben, ich weiß, dass du verreist bist. Ich wusste auch, mit wem. Weil es war so eine Arbeitskollegin, die offensichtlich schon was von ihm wollte. Und irgendwie hatte ich ein Gefühl und habe ihm das geschrieben. Und das Einzige, was er halt auf meine ganzen Nachrichten geantwortet hat, er hat mich ein ganzes Wochenende lang ignoriert, war am Sonntagabend ein, es reicht so langsam. Und das hat mir irgendwie so den Rest gegeben. Dann habe ich ihn halt geblockt, überall.
Und was mit den Katzen?
Ja, dazu komme ich jetzt. Und okay. Ich wusste, wenn ich mit ihm rede, das wird nicht gut für mich. und habe dann meine Schwester als mein Soldat irgendwie ausgeschickt, dass die versuchen soll, halt meine Katzen zu holen. Und wir haben halt die Wohnung gerade fertig renoviert und ich habe da super viel Geld reingesteckt. Und dass sie irgendwie guckt, ob ich noch ein bisschen Geld, er mir noch irgendwas geben kann, weil wir hatten auch ein gemeinsames Auto. Und ich musste mir auch ein neues Auto kaufen dann und alles, dass sie das bitte mit ihm klärt, weil ich konnte das nicht. Weil ich wusste, wenn er auch nur ein Wort mit mir spricht, dann bin ich wieder head over heels bei ihm. Und dann hat sie das für mich gemacht. Sie hat dann auch selber noch gesagt, boah, sie hat ihn schon immer nicht gemocht. Aber seitdem sie selber so einen Konflikt quasi mit ihm austragen musste, obwohl das alles friedlich gelaufen ist, hat sie erst gemerkt, was für ein riesiges Arschloch er wirklich ist und dass es wirklich nichts mit mir eigentlich zu tun hat, wie er ist. Dann hat er mir aber einen Monat später, als wir das alles geklärt haben und das halt vorbei war, ich habe ihn geblockt.
Hast du die Katzen bekommen?
Ich habe die Katzen bekommen.
Gut, okay.
Aber auch nur, ja, so entweder, weil er hätte mir noch 2.000 Euro geben müssen.
Scheiß auf das Geld. Vergiss es.
Das bei ihm so, entweder nimmt sie das Geld oder die Katzen.
Ja, nimm die Katzen. Und dann gibt der Neurose halt keinen Resonanzraum. Das ist wirklich.
Genau, ja. Dann habe ich halt gesagt, ja, dann die Katzen und einfach soll er mich in Ruhe lassen. Und dann halt einen Monat später hat er mir über einen dritten Account bei Instagram geschrieben, ob ich bereit wäre für ein klärendes Gespräch. Er könnte mich ja nur auf diesem Wege erreichen. Die Nachricht hat mich so aus der Bahn geworfen. Ich habe bei der Arbeit angefangen zu heulen. Das war super unangenehm. Alleine, ich meine, die Nachricht hatte nichts Wertendes an sich oder so. Aber allein diese kleine Nachricht hat mich so aus dem Leben wieder gerissen. Und ich habe das auch erstmal ignoriert. Ich habe es aber nicht geschafft, ihn auf diesem Account noch zu blockieren. Ich weiß nicht warum, aber ob mich das beruhigt hat, dass es diesen einen Kanal noch gibt, der uns verbindet. Ja, und dann hatte ich halt vorgestern so eine unglaubliche Wut in mir, weil ich ja weiß, wie er ist, dass er jetzt durch die Welt stolziert und mich als Verrückte abstempelt, während ich halt hier so leide. Und dann habe ich ihm halt geantwortet darauf. Auf dieses, ob wir reden können. Aber das erste in meinem Leben halt auch, ja, so zickig. Weil eigentlich bin ich nicht so zickig oder böse oder ich schreie nicht rum. Ich bin ruhig immer. Und dann war ich halt wirklich auch böse.
Endlich.
Eigentlich endlich. Und dann hat er mich angerufen. Weil man kann ja auch über Insta anrufen. Und ich habe mit ihm geredet. Weil als ich ihm die Nachricht halt geschickt habe, hat er geschrieben, ich kann deinen Hass verstehen. Und das habe ich so als Zeichen gedeutet. Ah, der hat es eingesehen. Ja, und dann haben wir telefoniert und nee. Er hat ja mit ganz vielen Leuten gesprochen. Er hat sich sehr viel mit Borderline auseinandergesetzt. Ich hätte ganz schlimm Borderline. Er kann mich nicht ertragen. Und dass alle ihm sagen, dass ich diejenige wäre, die halt so Borderline hat. Und er arbeitet da ja und sieht das. Und er meint, die Leute treiben ihn auch in den Wahnsinn. Und dann wurde ich so wütend und sagte ihm, ach so, aber hast du den Leuten auch erzählt, dass du mich schon geschubst hast, dass du mich bedroht hast, dass du mir die Hände um den Hals gelegt hast? Hast du das auch erzählt? Dann hat er nur so rumgedrückt, ja, was ich ihm halt nicht glauben kann. Aber seitdem du weg bist, habe ich diese Wutausbrüche ja nicht mehr.
Oh, fuck him, wirklich.
Und mit den Borderlinern hier kann ich ja auch nicht so ganz um, die treiben mich auch in den Wahnsinn. Genau. Und dann ist auch, dann bin ich explodiert, hab ihn angeschrien und gesagt, und ich weiß gar nicht mehr, ich habe irgendwas gesagt und hast du denen auch erzählt, dass du die AfD willst, du fucking fake bitch. Habe ich gesagt und habe halt aufgelegt.
Gut.
Und allein, dass ich diesen Ausbruch hatte, bin ich jetzt so, okay, vielleicht habe ich doch Borderline, weil ich kann mich nicht kontrollieren.
Du hast endlich mal eine realistische Regung auf diese Horrorbehandlung gezeigt. Das ist eine gesunde Reaktion. Mein Herz.
Ja.
Das war wahrscheinlich das einzig Gesunde, was du jemals in dieser Beziehung gemacht hast.
Ich glaube eigentlich auch, aber ich habe ihn dann auch direkt geblockt überall.
Ja, und der, bitte, 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 für dich nie wieder Kontakt. Du kannst gerne einen Anwalt hinschreiben lassen und zähl auf, was er dir noch alles schuldet.
Mhm.
Oder du lässt es. Aber das wird wirklich, das darf, also kein Kontakt mehr. Unter gar keinen Umständen. Und ich bin nicht sicher, ob diese Tagesklinik das Richtige ist, ehrlich gesagt. Weil du hast, und da bin ich hundertprozentig sicher, hauptsächlich das Problem, dass du gebrainwashed worden bist von diesem wirklich gestörten Typen und dass du gar kein Selbstwertgefühl hast.
Nee, also...
Das ist das Einzige, was zu bearbeiten ist.
Ja, also ich... Das Problem ist halt, was ich jetzt habe, ist auch so, ich meine, die Leute, so wie du, die mir sowas sagen, die kennen ja auch nur meine Seite. Und dann denke ich mir oft so, was, wenn ich so manipulativ bin, dass ich es selber gar nicht merke?
Mhm, genau, ja. Wahrscheinlich, klingt danach.
Ja.
Ja.
Aber
weißt du, mit wem du dich mal unterhalten könntest? Mhm. Mit Aussteigern aus Sekten. Die haben ganz genau das gleiche Problem. Wirklich. Gott. Da gibt es auch Bücher von Aussteigern und du wirst es lesen und denken, ach so, Potzblitz. Die werden ja auch, die werden so, deren Persönlichkeit wird ausgelöscht, bis du denen alles sagen kannst.
Mhm.
Weißt du? Du hast Borderline, du bist schuld, gib mir all dein Geld, damit du ins Jenseits fahren kannst, was weiß ich.
Mhm.
Ja? Der wäre eigentlich der ideale Sektenguru. Also, weil ja, der hat das richtig drauf.
Ja, dann sollte er das lieber nicht hören, sonst wird er das wahrscheinlich auch noch machen.
Ja, kann er den Faschismus weiter vorantreiben, die dumme Sau.
Ja, das ja, wird er wahrscheinlich.
Das ist
ja
so erbärmlich. Erbärmlich, wirklich. Also, du hörst vielleicht raus, wenn du die Folge nochmal hörst, dass das Einzige, was er sagt, übrigens auch das, was alle AfD-Wähler vereint, die anderen sind schuld. Die anderen sind schuld für mein Schicksal oder an meinem Schicksal.
Ja, so war der auch. Also so ein Schwarzmaler auch. Immer alle anderen sind blöd. Die Polizisten sind blöd. Ich weiß noch, er hat einmal, da gab es in der Stadt, ich weiß nicht, ob das über Ostern ist, so eine Prozession von der Kirche, wo die durch die Stadt gehen. Und dann waren wir abends unterwegs. Seine Oma saß sogar noch hinten im Auto. Und die Polizei hat eben kurz die Straße gesperrt wegen der Prozession.
Shocking.
Er hat gehupt
und
sich mit der Polizei angelegt.
Oh Gott, peinlich.
Das war auch so, ich dachte wirklich, ich glaube die Oma hinten auch, das, wir wollten uns beide in Luft auflösen. Und das beschreibt ihn halt als Menschen eigentlich auch. Also mein Bruder arbeitet bei der Justiz, kam irgendwann mit Uniform halt zu meinen Eltern nach der Arbeit und dann saß mein Ex-Freund halt auch da auf der Terrasse. Und dann hat mir mein Bruder erzählt, dass er halt runterkam in seine Uniform und er meinte, boah, zieh die Scheiße aus. Das beschreibt ihn als Mensch.
Mhm.
Aber
ich glaube, er war schon unsympathisch genug. Also
ja, muss ich eigentlich nicht noch. Aber ich bin immer so, ich versuche es immer, eine Seite zu zeigen, die nichts mit mir zu tun hat, weil ich glaube, ich nicht glauben kann, dass nicht ich ihn dazu gebracht habe, so zu sein.
Ich kann dir das nochmal sagen, es wird wahrscheinlich nicht viel bringen, aber ich nur, dass du es nochmal von mir gehört hast. Der war schon so. Du warst Spielball seiner fast sadistischen Gelüste. Ja?
Mhm.
Und er hat sich dafür entschieden, eine dumme Sau zu sein. Ja? Und du hast es leider, weil du ja in einer ungesunden Beziehung aufgewachsen bist, hast du das mit Zuneigung verwechselt. Und wahrscheinlich auch, weil du nicht glaubst, dass du was anderes verdienst. Ja?
Tja, vom Verstand her schon, aber...
Genau, jetzt geht's halt darum, das auch zu fühlen. Und dein Bauchgefühl hat natürlich vollkommen recht gehabt, zu 100%, von Anfang an.
Ja, das war auch richtig bezeichnend, weil ich weiß noch, wir hatten eine Phase, da war das... Ne, man hat ja auch gute Zeiten, da war alles in Ordnung eigentlich. Und dann bin ich auch zu meinen Eltern gefahren und ich saß halt im Auto und es war alles in Ordnung. Und ich habe von jetzt auf gleich so einen Wutausbruch gehabt und im Auto zu mir selber rumgeschrien, ich will das nicht mehr, ich will da raus.
Ja, Gott, dein armer Geist.
Angefangen zu weinen und habe das nicht verstanden. Und ich glaube, dadurch dachte ich halt auch, okay, ich bin wirklich verrückt. Weil ich halt so ohne Sinn so Hassausbrüche halt hatte.
Weil du gefangen warst in etwas, was zutiefst widerlich ist. Widerlich. Und toll, dass deine Seele sagt, Entschuldigung, ich muss mal kurz was loswerden. Ja,
ja, die war, glaube ich, ganz verzweifelt nach 6 Jahren.
Ja, weil du nicht drauf gehört hast. Ja, aber du sagst, es gab auch Zeiten, wo alles in Ordnung war. Ich frage dich, wie können Dinge in Ordnung sein mit einem Menschen, der sich so anderen Leuten gegenüber verhält? Es kann sein, dass du in dem Moment nicht angegriffen wurdest und dass du das als es war in Ordnung bezeichnest. Mhm. Aber allein, was du da gerade beschreibst, also mit dieser Prozession,
ja,
also, da war nie irgendwas in Ordnung.
Ja, deshalb mochte ihn halt auch niemand. Also,
ja, manchmal sollte man schon auf seine Freunde hören.
Ja, das Ding ist ja, dass ich zum Beispiel meinen Freunden habe ich ja die schlechten Sachen habe ich nicht erzählt. Das war
schlimm genug.
Unangenehm.
Du hast dich verstellt, damit es überhaupt lebbar war.
Ja, schon.
Du hast also bist nicht nur manipuliert worden, du hast dich auch noch selber dahin getrieben.
Ja, ich habe selber das verdrängt, indem ich halt, ich wusste, ich kann denen das nicht erzählen.
Nee, weil die dich da rausgeholt hätten.
Genau, also als ich halt meinem Bruder erzählt habe, dass es halt diesen Moment gab, wo ich mich im Bad eingesperrt habe, weil ich Angst hatte, weil er halt diesen Hass in den Augen hatte, dass man wirklich so aus Büchern kennt, dass wirklich so Frauen sind, okay, mein Mann ist nicht mehr da, da ist nur noch dieses Monster. Das habe ich bei ihm auch gehabt. Und dann habe ich mich halt in dem Moment im Bad eingesperrt und mein Bruder war so traurig und verletzt, weil mein Bruder ist halt mein großer Bruder. Also der ist ein Jahr älter, aber ich bin halt trotzdem seine kleine Schwester. Und ja, ihn hat das, glaube ich, ganz doll verletzt, dass ich, er meinte, warum hast du mich nicht angerufen?
Wenn weil du dich geschämt hast.
Ja.
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 Und der Typ hat dich so in die Scham getrieben, dass du dein ganzes Leben verheimlicht hast. Ja.
Ja.
Und wenn du wieder zurückgehen würdest, würde möglicherweise der Tag kommen, an dem der dich windelweich prügelt. Einfach weil du es zulässt. Ja. Also, bitte. Ich gebe dir einen Satz, den sagst du dir, weil der vielleicht hilft, dich da raus zu snappen, sollte der wieder auf irgendwelchen widerlichen Wegen angekrochen kommen. Ich bin mehr wert als das. Ja?
Ja.
Und zwar sehr, sehr viel mehr wert.
Aber warum fühle ich mich dann trotzdem so verloren?
Weil nichts mehr von dir übrig ist.
Sorry.
Wieso? Wieso entschuldigst du dich, wenn du weinen musst?
Weil ihn das immer genervt hat und meine Family auch früher. Also ich wurde halt immer als Heulsuse, das ist so mein Titel auch als Kind immer gewesen.
Ja, also, Heulsusen zeigen vielleicht, dass manche Sachen nicht gut laufen. Und wenn du in einer Elternbeziehung aufwächst, die so ist, zumindest vom Grundtenor, wie deine Beziehung, dann würde ich auch weinen und zwar nonstop.
Ich habe nonstop gefühlt geweint.
Ja.
Und dadurch waren die halt überfordert, glaube ich, meine Eltern. Und ja.
Ja, weil sie auch wussten, dass sie in einer ekelhaften Beziehung sind. Das wissen die bis heute. Ja, und mindestens ein Teil deiner Eltern schämt sich zu Tode dafür.
Ich weiß das, ja.
Ja. Wein, was das Zeug hält, wirklich. Alles andere wäre völlig unnatürlich.
Ja, ich bin sehr viel am Weinen.
Ja, das muss auch erstmal raus. Also, du bist völlig gehirngewaschen von diesem Typen. Ja? Das ist nicht schlimm. Also, es ist schlimm, aber es ist überhaupt nicht aussichtslos. Du kannst jetzt, musst jetzt neu aufbauen.
Mhm.
Aber der Grund, warum du dich so leer fühlst, ist genau dieser. Der hat dafür gesorgt, dass du nichts mehr, oder wie ist das grammatikalisch richtig, dass du gar nichts mehr vertraust. Gar nichts mehr? Keinem Gefühl mehr vertraust. Ja. Wie auch immer. Und weil er alles in Frage gestellt hat, so sehr, dass du selber denkst, okay, ich bin wirklich psychisch krank. Ich muss psychisch krank sein. Darum benimmt sich dieser Mensch so absurd, ja? Es gibt keine einzige psychische Krankheit, die hervorgerufen wird oder beziehungsweise die schäbiges Verhalten in anderen hervorruft. Gibt's nicht. Mhm. Ja? Deine oder unsere Krankheiten sorgen nicht dafür, dass jemand einen widerlichen Charakter kriegt. Es geht nicht. Ja? Darum ist die Aufgabe jetzt unbedingt, Dinge zu machen, die dir den Glauben an dich geben. Vielleicht zum ersten Mal im Leben, ja? Und schönen Gruß an deine Mutter. Sie muss vielleicht sich auch noch mal vor Augen führen, dass sie dieses eine Leben hat. Ein einziges. Nur eins. Ja? Und ihre Abhängigkeit soll aber nicht zu deiner Abhängigkeit werden. Ja.
Ja, es ist halt geworden und ich weiß nicht, also mein Papa hat sich ja auch geändert.
Gut für ihn.
Und dann bin ich ja auch sowas, wenn mein Ex-Freund sich auch ändert.
Nee. Also, A, du steckst nicht in der Beziehung deiner Eltern. Du weißt nicht, ob deine Mutter, ja, das spielen ja beide mit, da in irgendeiner Weise emotional abgeholt wird. Ja, oder ob die sich eine Leidensgemeinschaft gebildet haben, die erträglich ist. Ja, und ist auch völlig irrelevant für dich. Richtig ist, du bist unglaublich beschissen behandelt worden und kein Mensch auf dieser Welt, kein Tier, kein Pflänzchen verdient, so behandelt zu werden. Und nie wieder darf dich jemand so behandeln. Nie wieder. Und vor allen Dingen darfst du das nie wieder zulassen. Und um das zu verhindern, bekommst du eine Aufgabe von mir. Du erzählst deinen Freunden und deinen Geschwistern alles. Alles, was passiert ist. Die beschämendsten Momente, die grauenhaftesten Details. Ja? Weil es dir hilft, nochmal zu sehen, wie furchtbar diese Behandlung war, die dir zuteil wurde.
Das habe ich tatsächlich schon gemacht. Also.
Gut.
Deshalb habe ich halt auch eigentlich diese krasse Stärkung, weil alle ausnahmslos alle mir eben sagen, dass es nicht in Ordnung ist und ich wirklich mit so vielen Menschen drüber rede, weil ich mir das selber nicht geben kann.
Ja.
Ich muss das
noch nicht
so von außen zehren, dass das wirklich nicht in Ordnung war und ich fühle mich schon schlecht, dass ich immer wieder meine Schwester frage, kannst du mir nochmal sagen, warum er nicht gut ist? Weil ich mir denke, es nervt doch mittlerweile schon.
Du, aber sie ist ja deine Schwester. Das schafft sie schon.
Ja, ich glaube, ja.
Verstehe dich auch als hochgradig Süchtige. Ja, man kann ja auch nach Beziehungen süchtig werden. Und sieh aber auch, dass dein Glaube daran, dass du was Gutes verdienst, so gering ist, dass du dich im Grunde mit Minusbehandlung zufrieden gibst. Und das ist das Thema, an dem du arbeiten musst.
Mhm.
Und zwar alleine. Das ist ganz wichtig jetzt erstmal. Nicht in irgendeine Beziehung stürzen mit irgendwem zur Ablenkung. Dann geht es nämlich schneller, wenn du es alleine machst.
Mhm.
Ne? Ja. Alles fühlen, was da ist. Alles fühlen, nicht wegdrücken. Und merken, dass diese Gefühle keine Gefahr für dich sind. Gefühle werden erst zur Gefahr, wenn du sie mit Handlung belegst. Ja?
Ja, die Gefühle sind halt so unerträglich. Und ich kann mich schon gut tagelang in meinem Bett verkriechen und nur weinen.
Ist doch okay jetzt.
Ist es okay?
Ja, völlig okay.
Dann habe ich halt das Gefühl, ich bin verrückt. Also
soll ich dir einen Zettel schreiben? Mit Unterschrift. Liebe Nathalie, du bist nicht verrückt. Alles Liebe, deine Paula. Du bist nämlich ein fühlender Mensch. Und das ist auch gut so.
Ja, mir wurde halt immer suggeriert, mir wurde immer gesagt, dass ich zu viel bin. Mit dem Wein und deshalb fühle ich mich, glaube ich, auch so zu viel.
Du bist nicht zu viel. Die anderen sind zu wenig.
So kann man es auch sehen, ja. Ich wünschte, ich könnte es auch so sehen.
Kommt noch.
Aber wie? Wie komme ich da hin?
Du arbeitest jetzt an dir. Und zwar, indem du das annimmst. Hm? Diese Geschichte ist passiert, weil du nicht gelernt hast, auf dich aufzupassen. Und das ist die Aufgabe, die du jetzt annimmst. Ab jetzt passt du auf dich auf. Und ab jetzt übst du jeden Tag, dass du Premium-Behandlungen bekommst. Das ist, darum wäre gut, eine gute Therapeutin an die Hand zu nehmen, die dir auch hilft, Techniken fürs tägliche Leben einzustudieren. Mhm. Zum Beispiel nehmen wir an, die Bäckerin oder ja, wie auch immer, die Bäckerin backt selber Brot, steht hinterm Tresen, verkauft dir ein Brötchen, aber ist ganz garstig zu dir.
Ja.
Und sagt, naja, würden sie lieber einen Apfel kaufen, hätte ich hier nicht so viel Arbeit, sinngemäß. So
ja.
Passiert natürlich nicht. Und du würdest vielleicht sagen, ja, sie haben recht, scheiße.
Ja, würde ich wahrscheinlich.
Genau. Aber in dem Moment sagst du dir, ach, warte mal, Moment mal, ich bin in der Bäckerei, hier gibt es gar keine Äpfel. Warum sprechen sie so mit mir? Verstehst du? Kleine Schritte.
Mhm. Ja.
Kleine Schritte jeden Tag. Das dauert, aber du bist ja noch jung.
Ja, das wird, glaube ich, sehr hart. Also allein die Vorstellung, dass ich echt so mich selbst verteidige, sage ich mal, ist schon beängstigend.
Hab doch Mitgefühl mit dir, du hast es überhaupt nicht gelernt. Du fängst jetzt an, wie ein Kind, das gerade gehen lernt. Natürlich fällst du ab und zu hin, mach doch nichts.
Ja, also ich kann Mitgefühl mit mir selbst nicht so einfach haben, weil ich mich dann schäme, dass ich voll in Selbstmitleid versinke.
Mitgefühl ist nicht Selbstmitleid. Mitgefühl ist das Verständnis dafür, dass man fühlt und dass es okay ist.
Mhm.
Und keiner darf dir was anderes sagen. Auch du nicht.
Ja, dieses sich selbst das zu geben, kommt mir so unmöglich vor aktuell. Ich fühle mich auch so halt einfach verloren und einsam und alleingelassen.
Aber all deine Freunde stehen hinter dir.
Das stimmt schon, ja.
Du bist nicht allein.
Eigentlich nicht, aber es fühlt sich so an, einfach weil.
Ja, weil deine Droge weg ist. Ja. So, also da du allen schon alles erzählt hast, ich hoffe auch wirklich die katastrophalen Sachen, dann gebe ich dir eine andere Aufgabe. Mhm. Schreib bitte jeden Tag auf, was du fühlst.
Okay.
Kannst, auch wenn du denkst, oh Gott, das ist kitschig, das ist ja selbstmitleidig, was auch immer du da denkst, schreib das auf. Ja?
Mhm.
Und das machst du ganz stumpf jeden Tag. Okay. Du musst das nicht ausformulieren, einfach traurig, nutzlos und so weiter.
Mhm.
Und nach ein paar Wochen, vielleicht so 8, guckst du mal auf die erste Seite.
Okay.
Du wirst einen Unterschied sehen. Eins musst du mir versprechen. Für dich.
Mhm.
Nie wieder Kontakt mit diesen Menschen.
Versprech's.
Okay, wir nehmen dich beim Wort. Vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Das war Paula Liebenlernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Danke. Ja.